liebe Gemeinde, unsere Pfadfinder haben in 2 Wochen ein großes Ereignis, nämlich die Sternwanderung steht für uns an. Und auf dieser Stever werden wir auch in Koten schlafen. Für diese Koten brauchen wir 2 Knoten. Und ich habe hier 2 Knoten mal mitgebracht. Das ist ganz wichtig für uns als Pfadfinder und ich möchte euch so ein bisschen da mal mit reinnehmen. Eine Frage an alle Pfadfinder. Ich sehe hier ein paar Pfadfinder oben sitzen oder hier im Raum. Was ist das für ein Knoten? Mareili? Der Kreuzbund. Okay, super, vielen Dank. Das ist der Kreuzbund. Der ist dafür da, um 2 Stämme im rechten Winkel miteinander zu verbinden. Immer wenn man irgendwas baut, wenn man irgendwelche Konstruktionen hat, ist der Kreuzbund ein wichtiger Bund, der gut ist, wenn man ihn kann. Es gibt noch einen zweiten Bund, den ich dabei habe. Wie heißt der? Das ist der, sonst sag ich's, oder ich frage die Leiter.
Parallelbund.
Der Parallelbund, vielen Dank. Der Parallelbund ist genauso wichtig, um 2 Stämme parallel zu verbinden. Und im Gegensatz zum Kreuzbund kann man die auch ein bisschen bewegen und den Winkel anpassen. Wenn wir jetzt also in unseren Koten übernachten, werden wir beide Bünde brauchen. Wir werden 2 große Stangen haben, die wir so etwa aufstellen. An den Stangen werden wir unser Zelt befestigen und hier wird unser Kotenkreuz dran sein und über dieses Kreuz kommt die Zeltplane, damit wir geschützt sind vor dem Wetter. Es gibt aber nicht nur diese Bünde. Es gibt viele andere Bünde, die gar nichts mit Seilen oder Stämmen zu tun haben. Wenn man ein Buch hat, ist das normalerweise gebunden, im Gegensatz zu meiner Bibel. Ich sollte mal zum Buchbinder gehen. Und ich habe auch einen anderen Bund dabei, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist jetzt an sich noch kein Bund, das ist ein Zeichen eines Bundes, eines Ehebundes, den ich geschlossen habe, um mich an eine Person zu binden. Und auch wenn man die Nachrichten hört, hört man immer wieder von Bünden, dass Staaten Bünde, einen Bund schließen, dass es, man hört von Wirtschafts- oder Handelsbündnissen, von einem Sicherheitsbündnis. Ein Bund soll bewirken, dass lose Sachen zusammenkommen und im besten Fall auch zusammenhalten. Wir Menschen sind von Natur aus soziale Wesen und wir haben ein tiefes Verlangen danach, Bünde einzugehen, Verbindungen zu haben. Ob es jetzt Freundschaften sind oder familiäre Beziehungen, wir Menschen sehnen uns nach was Festem, nach etwas, auf was man sich verlassen kann. Selbst freiheitsliebende und spontanen Menschen geht es manchmal so. Und egal, welche Art von einem Bund man schließt, alle Bünde haben was gemeinsam. Bünde sind ein Versprechen auf Zusammenhalt und Unterstützung und ein Bekenntnis zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung starker Beziehungen. Und es ist da nicht verwunderlich, dass auch in der Bibel das Thema Bund ein großes, wichtiges Thema ist, das sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht. Es gibt Theologen, die in der Schöpfungsgeschichte von Bundessprache hören und da reindeuten, dass Gott mit uns Menschen in Bünden durch Bünde in Beziehung tritt. Es gibt auch andere Meinungen, dass der Bund erst irgendwann nach dem Sündenfall gekommen ist, weil wir erst dann darauf angewiesen waren, mit Gott irgendwelche Deals einzugehen. Aber Fakt ist, dass Gott sich an uns Menschen bindet. Ich möchte heute mit euch eine Geschichte aus der Bibel lesen, in der sich Gott an uns Menschen, an einen Menschen da in besonderer Weise gebunden hat. Und es ist eine merkwürdige Geschichte. Es ist eine komische Geschichte über einen Bund, den Gott geschlossen hat, den ich lesen möchte. Und der steht in 1. Mose Kapitel 15. Ihr dürft sehr gerne eure Bibel in die Hand nehmen, mit aufschlagen und mit mir zusammen lesen. 1. Mose Kapitel 15. Ich lese die ersten drei Verse. Da heißt es: Nach diesen Begebenheiten geschah das Wort des Herrn an Abram in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach: O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gebe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abram sprach weiter: Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Also, Gott spricht hier zu Abram. Damals heißt er noch so. Ich werde in der Predigt trotzdem wahrscheinlich meistens jetzt Abraham sagen, einfach weil ich das so gewohnt bin. Gott verspricht hier, dass er bei Abram ist. Er verspricht ihm Schutz und großen Lohn. Und Abram reagiert so, als ob er das eigentlich gar nicht wirklich braucht. Gott hatte ihn schon gesegnet. Abram war schon sehr reich. So reich, dass er sich von Lot, von seinem Neffen, hatte trennen müssen, weil das Gras gar nicht ausgereicht hat für die riesigen Herden, die sie hatten. Zusätzlich hatte Gott ihm geholfen, Lot zu befreien. Abram hatte hohes Ansehen bei den Königen in der Nachbarregion. Was soll Gott ihm jetzt hier noch mehr segnen? Abram hat eigentlich alles. Für ihn gibt es nur eine Sache, die er sich noch wünschen würde. Er hat keine Kinder, aber er hat einen großen Kinderwunsch. Und aller Reichtum, den Abraham hat, der bringt ihm am Ende ja gar nichts, wenn das Geld eh nicht in der Familie bleiben wird. Die Aussage in Vers 2 klingt ja so ein bisschen wie eine Anklage gegen Gott. Eliezer aus Damaskus wird doch alles bekommen. Dieser ganze Segen wird nach Damaskus gehen, in einen Ort, den Gott ihm gar nicht versprochen hat. In Vers 3 rudert Abraham dann aber zurück und sagt: Naja, aber Eliezer ist ja in meinem Haus geboren, also es passt schon alles. Der gehört doch irgendwie zu der Familie, dieser Diener. Und dann heißt es weiter, ich lese ab Vers 4 bis 7. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn: Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach: Siehe doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So soll dein Same sein. Und Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Also Gott erneuert hier das Versprechen, das er Abram schon ganz am Anfang gegeben hat. Und er sagt ihm, dass Gott sich auch um den Wunsch mit dem Erben kümmern wird. Abram wird so viele Nachkommen bekommen, wie es Sterne am Himmel gibt. Und Gott sagt ihm: Zähl doch die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Gott weiß, das sind unglaublich viele. Und das sind unglaublich viele. Und Abram glaubt Gott. Und Gott rechnet es ihm als Gerechtigkeit an. Und dann heißt es weiter, ich Lies Vers 7 und 8. Er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Also Abraham glaubt Gott, dass Gott ihm einen Erben schenken wird. Und Gott sagt jetzt, dass Abraham das ganze Land bekommen wird, für ihn, seine Erben. Aber das Land gehört Abraham eigentlich noch gar nicht. Und er zieht hier als Fremder durch diese Gegend. Und selbst wenn er jetzt ein Kind bekommen wird, was er Gott ja glaubt, dann kann er doch kein Land vererben, das ihm nicht gehört. Er kann den ganzen Reichtum, er kann die ganzen Herden vererben, er kann alles vererben, was Gott ihm geschenkt hat. Aber doch nicht das Land hier. Abraham fragt also, woran soll ich erkennen, dass ich das Land erbe, damit ich es weiter vererben kann? Wie lang soll das noch dauern? Wie funktioniert das eigentlich, wenn du mir diesen lang ersehnten Erben schenkst? Wie geht es dann weiter? Weil irgendwie ist das doch komisch. Und dann wird die Geschichte jetzt komisch. Ich lese die Verse 9 und 10. Es heißt: Und er sprach zu ihm, Gott sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Also spätestens hier wird jetzt die Geschichte ein bisschen komisch. Gott sagt: Bring mir ein paar Tiere, und Abraham bringt ihm Tiere und zerteilt sie und legt sie gegenüber. Es war damals in dieser Gegend ein Brauch, wenn zwei Partner einen Bund schließen wollten. Dann hat man Tiere zerschnitten gegenübergelegt, und wenn man dann den Bund schließen wollte, dann laufen beide Vertragspartner durch diese zerschnittenen Tiere hindurch und erklären damit feierlich, dass sie sich an ihren Bund, an ihren Teil des Bundes halten wollen. Und im Falle einer Vertragsüberschreitung soll demjenigen, der den Bund bricht, das gleiche Schicksal treffen wie diesen Tieren. Wer sich jetzt also auf diese Weise verpflichtet, etwas zu tun, der muss sich wirklich sicher sein, dass er seinen Teil des Bundes einhalten kann, weil ihn sonst das Todesurteil erwartet. Abraham macht das. Er ist sich offensichtlich sicher, dass er mit Gott diesen Bund eingehen möchte. Er möchte jetzt unbedingt klären, wie das jetzt mit dem Erben abläuft. Also zerschneidet er die Tiere und macht sich darauf bereit, mit Gott jetzt einen Bund zu schließen. Und dabei wurde eigentlich jetzt immer nur von Gottes Teil des Bundes geredet und noch nicht, was Abraham eigentlich tun soll, was Abraham leisten soll für diesen Bund. Das steht auch gar nicht da. Abraham soll wahrscheinlich Gott gehorchen, und Gott wird ihn segnen. So war ja die mündliche Verabredung schon immer so in etwa. Abraham sollte ausziehen, Abraham sollte mit Gott leben, und Gott hat Abraham gesegnet. Wahrscheinlich geht Abraham von so einem ähnlichen Deal wieder aus und möchte das jetzt von Gott einfordern, dass er auch das mit dem Erben macht. Abraham hat jetzt also die Tiere auseinandergeschnitten, und in den nächsten Versen wird beschrieben, wie er auf Gott wartet. Er vertreibt da Raubvögel, die das Fleisch essen wollen, und wartet so lange, bis er irgendwann einschläft. Wenn zwei ebenbürtige Parteien einen Bund schließen wollen, dann gehen sie beide durch diese toten Tiere durch, um zu zeigen, wie ernst sie es meinen. Wenn jetzt zwei Parteien einen Bund schließen wollen, die eine unterschiedliche Stellung haben, wenn also ein König zum Beispiel einen Bund mit einem Untergebenen schließen möchte, kann es sein, dass der König von dem Untergebenen erwartet, dass er durch diese Tiere durchgeht, aber es kann sein, dass der König sagt: Meine Zusage wird dir von reichen. Mein Wort ist genug. ohne sich da jetzt noch mehr da zu verpflichten. Und wenn Abraham jetzt auf Gott wartet und diesen Bund mit Gott schließen möchte, bin ich mir sicher, dass er von sich aus bereit ist, durch diese Tiere durchzugehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Abraham sich denkt, dass Gott das so weit vielleicht nicht gehen würde, dass Gott einfach seinen Bund nochmal mündlich bestätigt und dabei zusieht, wie Abraham jetzt vollen Einsatz zeigt. Aber Gott soll wenigstens zusehen und darauf wartet Abraham. Wenn er sich jetzt hier schon verpflichtet, dann soll Gott wenigstens dabei sein und deswegen wartet Abraham, bis Gott endlich kommt, damit Abraham durch diese Tiere gehen kann. Gehe ich zumindest davon aus, ein bisschen Spekulation. Aber dann kann Abraham Gott immer unter die Nase reiben, dass er den Bund ja einhält, aber Gott nicht. Und dass Gott jetzt endlich mal das Kind schicken soll, das er versprochen hat. Aber die Sache geschieht anders. Ich überspringe ein bisschen und lese ab Vers 17. Da heißt es: Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stöcken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Gott selbst geht jetzt durch diese toten Tiere hindurch. Abraham sieht Gott jetzt zwar nicht direkt, aber Gott offenbart sich hier durch das Feuer. Das macht Gott gerne, auch später im Dornbusch, in der Feuersäule. Immer wieder wird Gott durch Feuer, durch Rauch geoffenbart. Das ist in der Bibel immer wieder ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und Gott geht jetzt hier durch diese Tiere hindurch und sagt damit: Also ich bin bereit zu sterben. Wenn ich mein Versprechen nicht halte, wenn ich nicht dazu stehe, dann werde ich sterben. Das ist ein bisschen komisch aus Abrahams Perspektive. Aus der Perspektive könnte man jetzt eigentlich auch sagen, dass die Geschichte, die danach kommt, vielleicht sogar auch ein Zeichen der Liebe Abrahams Gott gegenüber sein kann, dass er nämlich direkt danach versucht, mit Sarah zu tricksen, das mit dem Erben irgendwie anders zu regeln. Weil Abraham sich vielleicht denkt, Gott will ja, Gott hat es gerade in dem Bund versprochen und er ist sogar bereit, dafür zu sterben, komischerweise. Aber anscheinend kann er es vielleicht gar nicht einhalten, was Gott gesagt hat. Und jetzt müssen wir ein bisschen tricksen, um es so dastehen zu lassen, dass Gott fein raus ist. Dass Gott sich am Ende nicht selber umbringen muss. Dann können wir Gott verteidigen und sagen, naja, es passt doch alles, war doch irgendwie auch so gewollt, das mit dem Kind. Abraham war sicher überrascht davon, dass Gott durch diese Tiere durchgeht. Und ist davon ausgegangen, Gott verpflichtet sich hier wirklich. Ungeklärt ist aber bei der Sache mit den Tieren, was Abraham gemacht hat. Ist Abraham auch durch die Tiere durch? Hat Abraham sich genauso verpflichtet wie Gott, den Bund einzuhalten? Und was genau war jetzt sein Part des Bundes? Und was passiert, wenn er den Bund nicht einhält? Genauso ungeklärt ist es im ganzen Alten Testament eigentlich. Was passiert, wenn die Menschen den Bund jetzt nicht einhalten? Es heißt immer wieder, dass Gott zu seinem Bund steht und dass die Menschen den Bund nicht halten, dass sie Gott untreu werden. Und Gott ist in der Sache jetzt eigentlich dann fein raus. Er hat Abraham wirklich gezeigt, dass er es ernst meint, dass er sogar dafür sterben würde, wenn er den Bund nicht einhalten würde. Aber er hat seinen Teil eingehalten. Gott hält seinen Teil des Bundes. Und Gott könnte uns jetzt, uns Menschen, unter die Nase reiben, dass er ja alles tut, aber wir untreu werden. Gott könnte so reagieren, dass er uns Menschen aufgibt und sagt, ich habe es ja versucht, ich habe wirklich alles getan, ich habe einen Bund geschlossen und ich habe mich dran gehalten. Aber Gott lässt uns nicht los. Er steht zu seinem Teil der Abmachung und er kümmert sich sogar um unseren Teil der Abmachung. Im Neuen Testament schließt Gott dann einen neuen Bund mit uns. Und er ist nicht nur bereit zu sterben, um seinen Teil einzuhalten. Gott ist bereit zu sterben, obwohl wir unseren Teil nicht eingehalten haben. Gott geht also einen Schritt weiter. Er schickt seinen Sohn, Jesus Christus, der diesen Bund mit uns hier besiegelt. Und Jesus stirbt für uns, weil wir unseren Teil nicht eingehalten haben. Ich möchte einen Text aus Römer 5 dazu lesen. In Römer 5, ab Vers 6, da heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben, aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Gott zieht alle Register. Er ist bereit, sich an uns Menschen zu binden. Und zwar wirklich. Gott hält seinen Teil des Bundes und er hält unseren Teil des Bundes. Er ist bereit, für uns zu sterben. Er ist bereit, für uns zu sterben, als wir noch gottlos waren, als wir noch Sünder waren, als wir noch schwach waren, damit wir gerechtfertigt werden können, damit wir einmal Erben des himmlischen Kanaan sein können. Ein Bund, habe ich vorhin gesagt, ist ein Versprechen auf Zusammenhalt und Unterstützung, ein Bekenntnis zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung starker Beziehungen. Und genau das möchte Jesus mit uns haben. Amen. Lass uns beten. Lieber Gott, Herr Jesus, danke, dass du dich an uns binden möchtest, dass du mit uns einen Bund schließt und dass du bereit bist, für uns zu sterben, obwohl du den Bund eigentlich immer gehalten hast. Nur wir nicht. Danke, dass du uns damit erlöst, damit wir einmal zusammen ganz nah und verbunden bei dir sein können. Amen.